Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich lese aus dem Johannesevangelium, und zwar das Kapitel 9, die Verse 1 bis 41, also relativ lange. Lehnt euch zurück, dauert ungefähr 5 Minuten, eine geschehene Geschichte. Heilung eines Blindgeborenen am Sabbat. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Schiloach und wasch dir dein Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen. Er sieht ihm nur ähnlich. Doch, ich bin es, erklärte der Mann selbst. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen. Und da konnte ich sehen. Und wo ist dieser Mann jetzt, fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht hatte und den Blinden geheilt hatte, nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Der, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Andere aber meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. Was sagst du über ihn? Fragten sie. Dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt. Er ist ein Prophet, antwortete der Mann. Aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehend geworden war. Deshalb ließen sie die Eltern des Geheilten rufen und fragten sie, ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren worden. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst, er ist alt genug, um über sich selbst Auskunft geben zu können. Sie gaben ihnen diese Antwort, weil sie Angst vor ihnen hatten, denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Das war der Grund, warum die Eltern des Geheilten sagen, er ist alt genug, frag ihn doch selber. Die führenden Juden ließen dem Mann, der blind geworden war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwidert der Geheilte, aber eins weiß ich. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon gesagt, entgegnete er. Aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon den Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Darauf antworten sie nur: Du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn: Glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer ist es? Erwiderte der Mann. Dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann: Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Daraufhin sagte Jesus: Dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden, und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind? Fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. Darum bleibt eure Schuld bestehen. Soweit Gottes Wort. Ich würde gerne noch für die Predigt beten. Jesus, wir sind gespannt, was du zu uns reden möchtest heute Morgen. Wir bitten dich um ein geöffnetes Herz, in dem dein Wort fallen kann, um offene Ohren und dass du Arne segnest, der diesen Text jetzt auslegt. Amen.
Einen schönen guten Morgen. Ich habe vor nicht ganz so langer Zeit mal wieder einen Persönlichkeitstest gemacht. Ich mache das immer ganz gerne, so in ein paar Jahren Abstand. Dann lernt man wieder was Neues über sich, immer mal einen anderen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich solche Tests mache, wie groß die Spannbreite überhaupt möglicher Einschätzungen und Verhaltensweisen und Sichtweisen auseinandergeht. Ich meine, liebe Geschwister, ich erzähle euch da nichts Neues. Ja? Menschen sind sehr, 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 sehr unterschiedlich. Also wenn ihr mal so nachdenkt, ja, welche Leute ihr so kennt, wo ihr denkt, boah, der ist sehr, sehr anders als ich, dann werden euch sofort spontan bestimmt Leute einfallen, wo ihr sagt, ja, da habe ich Mühe, der ist wirklich sehr, sehr anders. Und andere, die kennt man ja auch, mit denen harmoniert man sofort, ne? Man ist irgendwie auf der gleichen Wellenlänge. Und es ist schon faszinierend, wie Menschen einfach sind. Was vielleicht nicht unbedingt alle von euch wissen, ist, dass der Glaube an eine gerechte Welt aus psychologischer Sicht auch ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Das ist also keine Einstellungsfrage, sondern es ist eine Persönlichkeitsfrage. Und deswegen kann man das tatsächlich auch testen. Also man kann zum Psychologen gehen und sagen, ich möchte gerne einen Test machen für meinen gerechte Weltglauben. Die heißen dann zum Beispiel, gerechte Weltskala, persönliche gerechte Weltskala, GWPER heißt die, oder allgemeine gerechte Weltskala, GWAL. Kann man zum Psychologen gehen und sagen, ich möchte gerne mal GWAL machen, dann kriegt man da eine Testung und dann kriegt man ein Ergebnis und der sagt einem, für wie gerecht man die Welt so hält. Und das ist tatsächlich in ganz vielen Fragen eine ganz entscheidende Rolle, wenn es dann zum Beispiel darum geht, wie man so über Menschen denkt, denen es schlecht geht. Da denkt man anders, je nachdem, ob man die Welt grundsätzlich für gerecht hält oder nicht. Ist ja klar, komme ich dann zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und das kann man, denke ich, bei den Jüngern Jesu im vorliegenden Text total gut beobachten. Denn die glauben offenkundig an eine gerechte Welt. Die gehen nämlich an dem Blindgeborenen vorbei, der am Straßenrand bettelt. Und ihr erster Impuls ist, gar nicht in Frage zu stellen oder den zu bemitleiden oder zu sagen, oh, der Arme, warum geht es ihm so schlecht, sondern dass er das verdient hat, das ist ja völlig klar. Darüber müssen wir jetzt gar nicht reden. Was den Jüngern Kopfzerbrechen bereitet, ist folgendes Problem. Wenn jeder in der Welt das bekommt, was er verdient, und wenn die Krankheit oder die Behinderung des Blindgeborenen sozusagen Ausdruck von Schuld und Sünde ist, was machen wir dann mit der Tatsache, dass wir wissen, dass der Mann schon blind geboren wurde? Denn der kann ja schlecht im Mutterleib schon so schwer gesündigt haben, dass Gott ihn mit Blindheit schlägt. Was machen wir damit? Die Jünger stecken also kurz die Köpfe zusammen und überlegen und sagen, wir haben die Lösung, seine Eltern haben Mist gebaut. Ist ja logisch, da bleibt ja sonst niemand mehr übrig. Ja? Vater und Mutter, er weiß nicht, was sie gemacht haben, muss was Schlimmes gewesen sein. Ja? Und Gott hat sich natürlich als gerechter Gott direkt entschieden, zack, ihr werdet bestraft mit einem blindgeborenen Sohn. Harte Strafe, und die Welt ist wieder im Lot. Alles klar, haben das erklärt. Segnen wir das mal kurz ab. Ja, wir können, vielleicht haben wir uns ja gehört, fragen wir mal eben Jesus. Nur mal kurz zur Klärung. Wer hat denn jetzt hier gesündigt? Der Blindgeborene oder seine Eltern? Das ist die Perspektive der Jünger. Und ich finde es total fantastisch zu sehen, wie Jesus mit dieser Frage umgeht. Denn keiner von beiden, sondern der Blinde ist blind, damit Gott an ihm erweist, was er tun kann. Oder damit sich Gottes Werk oder Gottes Macht oder Gottes Liebe, wie man es auch immer sagen möchte, an ihm erweist. Und da sieht man, mit welcher Haltung Jesus Menschen betrachtet. Für die Jünger ist dieser Mann in seiner Not ja überhaupt nicht relevant. Die gehen an dem vorbei, der ist denen total egal. Der einzige Relevanz, die der hat, ist sozusagen der Anstoßstein einer theologischen Diskussion zu sein. Ja, dann muss man sich diese Situation vorstellen. Da sitzt ein blinder Bettler am Straßenrand und die Jünger debattieren über den, wer jetzt nun genau die Sünde begangen hat. Das ist ja total unmenschlich, wenn man sich die Situation so vorstellt. Ja? Und in diese Situation kommt Jesus rein und sagt, nein, dieser blinde Bettler, der von Geburt an blind war, der ist ausgezeichnet vor vielen anderen Menschen, denn Gott hat ihn auserwählt, um an ihm seine Liebe, seine Macht, seine Größe in dieser Welt zu demonstrieren. Das ist wertschätzend, das ist zugewandt, das ist liebevoll. Gott denkt gut über diesen Mann, er will ihm helfen, er will ihn fördern, er will ihm in seiner Not beistehen. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Und damit wird ja dieser blinde Bettler auch für uns sozusagen ein Sinnbild für alle Christen. Paulus schreibt an die Kolosser, freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Also diese Metapher, wir selbst saßen in der Finsternis und sind ins Licht versetzt. Wir waren blind und wir können sehen im geistlichen Sinn. Das ist ja das, was uns Christen auch auszeichnet, ja, dass Jesus Christus sich uns zugewandt hat und gesagt hat, ich möchte gern, dass an dir Gottes Macht deutlich wird. Ich möchte gern, dass jedem Menschen auf der Welt deutlich wird, den nehme ich jetzt, den mache ich zu meinem Kind. Sein ganzes Leben nehme ich jetzt und verändere das, ja. Und mach ihn zu meinem Nachfolger und mach Gutes daraus. Ja, und schenke ihm ewiges Leben. Das ist das, was Gott möchte. An uns. Wir waren auch als Christen genau solche Menschen und Gott hat uns auserwählt, um an uns seine Liebe deutlich zu machen. Was der Blinde jetzt nicht wusste, ist, dass er durch die Heilung in den Konflikt reingezogen werden würde, den er noch gar nicht absehen konnte, nämlich zwischen Jesus und den Pharisäern. Jesus heilt ihn ja am Sabbat. Er wird da wahrscheinlich gar nichts bei gedacht haben. Ja, aber die Pharisäer sind da natürlich dabei und holen sich den. Und was die Pharisäer jetzt natürlich eigentlich wollen, ist, dass dieser Mann irgendwie erklärt, am liebsten, die ganze Sache ist nicht so richtig mit rechten Dingen zugegangen. Also dieser Jesus, der irgendwas nicht, was der da angestellt hat, aber so richtig kann das nicht sein. Ja? Am besten vielleicht noch irgendwie was ihm in den Mund legen, dass sie Jesus auf dieser Grundlage verklagen können. Und da finde ich die Haltung des Blinden total erstaunlich. Die ist wirklich erstaunlich, ja. Nach seiner Heilung könnte der ja jetzt endlich zum ersten Mal in seinem Leben in die Mitte der Gesellschaft zurück. Der könnte ein normales Leben führen. Das war ihm bisher ja nicht möglich. Einmal eben ja, weil er blind war und es damals jetzt noch nicht so unbedingt ein gutes soziales Hilfesystem gab. Und auf der anderen Seite aber auch, weil man ihm ja immer Schuld zugesprochen hat für seine Behinderung. Das heißt, er war immer als Sünde ausgegrenzt. Und jetzt ist er geheilt und könnte in den Kern der Gesellschaft zurück. Er müsste nur einfach die Schnauze halten. Er müsste nur einfach sagen, ich weiß es nicht, wahrscheinlich war das irgendwie nicht in Ordnung. Einfach mal die Rübe einziehen für eine Weile, bis die Pharisäer mit Jesus fertig sind oder so. Ja? Und dann ist die Sache ausgestanden wahrscheinlich. Ja, und er könnte wieder in die Gesellschaft zurück. Und die Eltern machen ja genau das. Die ziehen ja die Rübe ein und sagen, wir wissen nichts. Ja. Keine Ahnung, wie das kommt, wir kennen den Jesus nicht, wir wissen nicht, wie das gemacht worden ist, keine Ahnung, ja, weil sie Angst haben, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Und der Blinde zieht sich aber nicht aus der Affäre, sondern er bekennt, ich glaube, Jesus ist ein Prophet. Und er ist sogar noch so dreist, die Pharisäer, die ihn zu fragen, ob sie nicht auch hier so Jünger werden wollen. Das muss man sich ja, diese Provokation muss man sich ja klar machen, ja. Der ist gut drauf, ja. Der ist treu. Und warum ist er treu? Nicht, weil der verstanden hat, wer Jesus ist. Der glaubt ja nach wie vor, Jesus sei ein Prophet. Der hat nicht verstanden, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist der Menschensohn. Das weiß der alles gar nicht. Der glaubt nur, Jesus ist ein Prophet. Und warum hält er zu Jesus? Ganz einfach, weil Jesus ihn von seiner Blindheit geheilt hat. Jesus hat ihm Liebe erwiesen. Und ein Mensch, dem man Liebe erweist, der wird treu. Wenn man viel für einen Menschen tut, wenn man ihm beisteht, wenn man in ihn investiert, dann schafft das ein emotionales Band, dass diese Person sagt, ich möchte nicht untreu sein demjenigen gegenüber, der mir immer treu war. Das ist ein ganz natürlicher Reflex, ja. Tust du was für mich, will ich dich auch unterstützen, wenn es dir schlecht geht. Jesus hat sich die Freundschaft dieses Mannes erworben durch seine Zuwendung und seine Liebe. Unabhängig jetzt mal davon, dass der Blinde verstanden hätte, wer Jesus eigentlich ist. Und deswegen ist dieser Blinde bereit, fast schon wie ein guter Christ, müsste man sagen, Verfolgung, Ausschluss aus der Synagoge, Ausgrenzung in Gesellschaft in Kauf zu nehmen, um Jesus zu bekennen. Zumindest um ihm beizustehen und zu sagen, ich glaube nicht, dass das ein Sünder ist, sondern ich glaube, es ist ein gerechter Mann, der Gutes für mich getan hat. Und weil das so ist und Jesus ein echtes Anliegen für den Blinden hat, begegnet er ihm dann ja auch noch ein zweites Mal. Jesus läuft ihm vermutlich auf der Straße nochmal über den Weg und fragt ihn, na, wie sieht's denn aus bei dir? Ja. Und dann kommen die beiden offensichtlich ins Gespräch und da kommt der zweite Teil. Da sagt Jesus dann, ja, ich bin der Menschensohn. Ja, ist etwas komplizierter, aber ich bin derjenige. Ja. Und der Mann, der Blinde, entscheidet sich, an ihn zu glauben. Er versteht, das ist nicht nur irgendein Prophet. Ja. Das ist der versprochene Messias. Und interessanterweise muss man ja auch sagen, hier wird der Mann zum zweiten Mal von seiner Blindheit geheilt. Nämlich von der Blindheit, die die Pharisäer leider beibehalten. Ja, das heißt, wir haben eigentlich hier so, wenn man möchte, einen doppelten Heilungsbericht. Wir haben nämlich einmal einen Mann, der wird körperlich sehend, der war blind geboren, und er wird ein zweites Mal geistlich sehend. Und hier ist dann genau das gegeben, was Paulus jetzt wiederum an die Kolosser schreibt. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzunehmen, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält, denn er hat uns aus der Gewalt, Entschuldigung, jetzt habe ich die Seite verschlagen. Folgende Bibelstelle, Epheser. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Wahrheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für sie bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer Überwältigung den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Erleuchtete Augen des Herzens, das ist das, was der blinde Bettler bekommt. Neben vielen anderen Dingen, beispielsweise ein Zuhause in der Gemeinschaft der Jünger Jesu. Dass er jetzt aus der Synagoge ausgeschlossen wird, trifft ihn gar nicht mehr so viel, weil er jetzt eine andere Familie hat. Auch das ist ja schön zu wissen. Und ich glaube, dass das, was wir in diesem Text gefunden haben, zwei ganz wichtige Grundlagen für unser persönliches Glaubensleben auch ist. Das erste ist, haben wir eigentlich die Liebe und die Zuwendung Gottes erfahren? Erfahren wir das in unserem Leben, ja? Dass Gott ein Gott ist, der sich um uns kümmert? Haben wir das erlebt? Und wenn wir das erlebt haben, dann werden wir auch in Schwierigkeiten nicht mutlos werden, weil wir dann uns zurückerinnern und wissen, ich habe eine Geschichte mit Gott. Gott hat mich immer wieder und immer wieder und immer wieder unterstützt. Er hat mir geholfen. Er hat mich getröstet, als ich Trost brauchte. Er hat mir Mut gespendet, als ich Mut brauchte. Er hat mich beschützt, als ich Schutz brauchte. Und wir werden uns selber ermahnen, weiter zu vertrauen, weiter zu hoffen und weiter zu glauben aus unserer gelebten Erfahrung und der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Und dann werden wir leben, was der Psalter lehrt. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Der Herr vollbringt große Rettungstaten. Allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Und auch wenn du dann für deinen Glauben angefeindet oder verfolgt wirst, dann wirst du nicht zweifeln oder umfallen, weil du fest in der Treue Christi verwurzelt bist. Und was ein Schlüssel für unseren Glauben ist und unser Durchhalten, das ist aber auch ein Schlüssel dafür, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Es gibt ja auch in deinem Umfeld Menschen, die in Not sind, wie der Blindgeborene. Und diese Nöte, die können sehr, sehr unterschiedlich sein. Manche sind vielleicht gerade ganz akut, andere zermürben schon seit 20 Jahren. Manche sind psychologisch. Manche haben mit mir selbst zu tun, andere vielleicht mit denen, die mir lieb sind. Wie gehen wir mit den Nöten der Menschen in unserem Umfeld um? Wie gehen wir als Christen mit den Nöten um, der Menschen, die uns umgeben? Es muss ja nicht nur unsere Familie sein, Nachbarn, Arbeitskollegen. Wir glauben. Wir glauben als Christen, dass Jesus mit den Menschen in unserem Umfeld und ihren Nöten einen Plan hat, dass er nämlich an ihnen Gottes Macht und Größe demonstrieren möchte. Es ist eben auch für mich als Christ ein Riesenunterschied, ob ich durch die Welt laufe und zur Kenntnis nehme, dass es Leuten schlecht geht, oder ob ich die Haltung Jesu zum Blindgeborenen einnehme und sage, diesen Menschen geht es schlecht, ja, Gott möchte sich an dem verherrlichen. Und zwar vielleicht sogar durch mich, durch mein Gebet, durch meine Unterstützung, durch meinen Zuspruch möchte Gott diesen Menschen begegnen und sich an ihm verherrlichen. Und das wird auch ein starkes Band schaffen, wie zwischen dem Blinden und Jesus, zwischen dir und den Menschen in deinem Umfeld, werden Beziehungen wachsen, sie werden entstehen. Wen man in der Not unterstützt hat, da wächst eine Beziehung. Ja, und auf dieser Beziehung kann sich vieles gründen. Und ich halte das für eine der wichtigsten Aufgaben, die wir als Christen haben, Not in unserem Umfeld zu sehen und darauf zu reagieren und barmherzig und liebevoll darauf zuzugehen. Und da müssen wir uns, glaube ich, kritisch fragen, haben wir dazu überhaupt Zeit und Energie? Jesus hat ja immer sehr, sehr klare Prioritäten gesetzt. Manchmal sehr, sehr hart auch. Und ich muss mich da auch ganz kritisch fragen an dieser Stelle, wenn ich merke, in meinem Umfeld ist Not, und ich ziehe mich zurück und verschließe mich und ignoriere das, ja, habe ich vielleicht die falschen Prioritäten gesetzt? Habe ich vielleicht meine Zeit zu stark an anderer Stelle investiert, ja, und habe jetzt Menschen, die direkt vor mir liegen, die eigentlich meine Hilfe bräuchten, und mir ist die Kraft ausgegangen? Bin ich vielleicht überlastet? Ja, wer schon bei dem Gedanken, mit seinen Nachbarn sozusagen mal ein bisschen mehr Zeit zu verbringen, denkt, das geht ja überhaupt nicht, wie soll ich das leisten? Ja, der muss vielleicht mal überlegen, ob er vielleicht ein bisschen mehr Druck vom Kessel nimmt, ob er nicht vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit und Ruhe braucht, um Menschen in seinem Umfeld angemessen begegnen zu können. Wir leben ja in so einer hektischen Zeit, da geht das so wieder über den Nachrichten. Das letzte Mal war ja der Verletzte, der in der Bank lag, wo 5 Leute über den drüber steigen, um zum Bankschalter zu kommen. Schwerer Herzinfarkt, ne? Und dann denkt man sich, wie kann sowas sein? Und davon sind wir als Christen nicht weniger getroffen. Nur weil wir jetzt Christen sind, heißt das nicht, dass Stress mit uns was anderes macht. Stress heißt bei uns, wir laufen an den Leuten vorbei und ignorieren die und haben keinen Blick für ihre Nöte. Als Christen sollten wir uns fragen, wo unsere Prioritäten liegen. Und wenn das notwendig ist und wir merken, wir können uns gar nicht angemessen auf Menschen in unserem Umfeld einlassen und ihnen die Liebe Jesu weitergeben, dann sollten wir vielleicht kürzer treten. Der andere Punkt ist der: Barmherzige Zuwendung alleine reicht nicht aus. Muss man auch ganz klar sagen. Wenn ich hier jetzt stünde und reine barmherzige Zuwendung predigen würde, dann könnte ich auch der reinste Humanist sein. Dafür brauche ich die Bibel nicht. Ja? Gute Menschen und Menschen, die viel Gutes tun, die gibt es überall auf der Welt. Das ist nicht das Charakteristikum des Evangeliums. Und das ist ja auch nicht, dass wie unser Text endet, sondern er endet damit, dass Jesus sich als der Menschensohn vorstellt und sich dieser Mensch zu Gott bekehrt. Ja, und Nachfolger Gottes wird. Und Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Was wäre mit dem Blindgeborenen gewesen, wenn Jesus ihn von seiner Blindheit geheilt hätte und das wäre es gewesen? Wäre das der entscheidende Durchbruch in seinem Leben gewesen? Man weiß es nicht. Schon allein die Tatsache, dass man überhaupt nicht weiß, in welche Richtung der Mann jetzt geht, sagt ja was aus. Aber Jesus macht ja genau das nicht, sondern er baut eine Beziehung mit ihm auf und dann führt er ihn zum Glauben und dann geht dieser Mann raus und hat Ziel und Sinn im Leben in Zukunft. Er hat eine klare Orientierung gefunden. Und das ist das Zweite, was wir als Christen Menschen geben können. Evangelisation, sagen wir ja auch oft dazu. Und beim Wort Evangelisation laufen ja vielen Christen so direkt Schweißperlen auf die Stirn. Das Wort sagt sie irgendwie auch, Evangelisation bedeutet im Kopf von vielen Leuten Menschen das Evangelium erklären. Und wenn man jetzt von sich so vielleicht denkt, ich bin jetzt nicht so der bibelfesteste Mensch, ich habe auch so das Gefühl, jede zweite Seite, wenn ich die Bibel aufschlage, finde ich einen Text, den ich grauenhaft nicht verstanden habe. So. Und mein Glaubensleben ist jetzt auch nicht so vorbildlich irgendwie und insgesamt bin ich vielleicht auch nicht so der Erklärbär-Typ und kann jetzt nicht, dann werden wir natürlich irgendwie auch einen Rückzieher machen, wenn wir unter Evangelisation verstehen, jemandem das Evangelium zu erklären. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was Jesus von uns in erster Linie möchte. Was schreibt denn Petrus? Er schreibt, sei bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen über die lebendige Hoffnung, die in dir ist. Da steht nicht, leg den Leuten die Bibel aus. Da steht auch nicht, erklär den Leuten komplizierte philosophische Fragen. Da steht, leg Rechenschaft ab über die lebendige Hoffnung, die in dir ist. Und was ist denn die lebendige Hoffnung Gottes in uns anders als die Liebe Gottes, die uns niemals aufgibt und die wir erfahren haben, wenn alles hoffnungslos war, als wir krank waren, als wir Probleme hatten, als wir arbeitslos geworden sind, als wir Stress hatten, als unsere Ehe in der Krise war, als es unseren Kindern nicht gut ging. Ja, da war Gottes Liebe da. Und als wir hoffnungslos wurden, da hat sie gesagt, ich gebe dich nicht auf, ja, ich bleib bei dir. Und auch jetzt, wenn wir sündigen und wenn wir in Sünde fallen, da ist Gottes Liebe immer da und sagt, ich gebe dich nicht auf. Und das ist unsere lebendige Hoffnung. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, warum glaubst du denn an Jesus? Warum machst du das? Dann will der meistens nicht, dass ich die Bibel nehme und sage, lass uns mal Jesaja aufschlagen und ich erkläre dir das jetzt. Wenn das dein Zugang zur Bibel ist, dann ist das ja super. Vielleicht bist du ja ein Theologe oder ein Lehrer oder du erklärst gerne und du bist in der Bibel zu Hause, dann kannst du das machen, das ist überhaupt nicht falsch. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was die meisten Leute erwarten, sondern die meisten Leute erwarten, dass du ihnen persönlich jetzt sagst, was dir wichtig ist. Und das kann doch ganz einfach sein, dass du vielleicht sagst, also ich glaube an Gott, weil ich den immer wieder erlebe. Ja? Mein Sohn hat letztens verzweifelt eine Ausbildungsstelle gesucht. Da haben wir für den gebetet, da hat er eine gefunden. Das war so toll. Ich fange jeden Morgen, fange ich den Tag mit einem Gebet an. Ich merke, das gibt mir Frieden und Kraft für den ganzen Tag. Abends, bevor ich ins Bett gehe, da lege ich Gott den Tag hin und bitte den um Verzeihung für Dinge, die ich falsch gemacht habe und um Bewahrung in der Nacht für meine Familie. Dann schlafe ich besser. Ich gehe in den Gottesdienst. Da höre ich die Musik und die Predigt. Das motiviert mich, ja, das weckt ein Feuer in mir. Es gibt mir Kraft für die ganze Woche. Ich gehe in den Wald, da erlebe ich Gott als Schöpfer der Welt. Das ist was ganz anderes, als wenn man einfach nur da langläuft. Ja. Wenn ich Geldprobleme habe, dann geht das nicht direkt an meine Substanz, weil ich weiß, Gott versorgt mich. Ich kann vertrauen und glauben, dass Gott meine Geldprobleme löst. Ja. Das ist doch Auskunft geben über es. Das ist doch das, was christliches Leben ausmacht. Und ich glaube, dass diese Zeugnisse, die wir geben, dass die Menschen ungemein stark beeindrucken und dass das auch ganz viel das ist, wo Leute sagen, Christen, da hat mich ein Christ fasziniert, weil er anders gelebt hat, weil er die Welt anders gesehen hat und das habe ich immer mal wieder gemerkt. Und das kann, glaube ich, jeder. Auch Leute, die jetzt von sich sagen, ich bin eigentlich kein Evangelist, ja, das kann jeder. Denn Evangelisation ist ja unser aller Aufgabe. Nicht nur Aufgabe der Theologen und der Prediger, sondern jeder von uns ist Evangelist. Sogar der Blinde hier ist schon Evangelist. Der ist noch nicht mal bekehrt. Da fragt er schon die Pharisäer, wollt ihr nicht auch hier so jünger werden? Ja, und oft sind auch die glühendsten Evangelisten, die sich gerade erst bekehrt haben, die haben noch von gar nichts Ahnung eigentlich. Ja? Theologische Missverständnisse bis zum Abwinken. Ja? Aber sie haben eine Leidenschaft, davon zu erzählen, was in ihnen passiert. Und damit sind sie Evangelisten. Und dieses Feuer, das geht niemals aus. Bei Christen. Solange unser Glaube lebt, haben wir auch etwas in uns, von dem wir berichten können und das kann Leute faszinieren und begeistern. Haben wir denen dann das Evangelium vollständig erklärt, theologisch korrekt? Nein, meistens nicht. Muss das immer sein? Nein, meistens auch nicht. Der Blinde, der wird auch geheilt, ohne dass ihm Jesus das Evangelium erklärt und ihm sagt, dass er der Menschensohn ist. Und zum späteren Zeitpunkt kommt das nach. Meistens läuft es doch so über verschiedene Stufen. Und da möchte ich euch ermutigen, kleine Schritte zu gehen, euch nicht selber Druck zu machen, euch nicht zu überfordern, sondern einfach klar Auskunft zu geben über die Hoffnung, die in euch ist und die ihr jeden Tag mit Jesus leben könnt. Und meines Erachtens sind das doch die zwei der wichtigsten Aufgaben, die wir haben, sich Menschen in unserem Umfeld barmherzig zuwenden, ihnen Liebe zu erweisen, Beziehungen mit ihnen aufzubauen und sie dann bei Zeiten Anteil haben zu lassen an dem, was wir leben mit Jesus Christus. Und genau das tun wir als Christen mit Jesus doch auch. Ja? Jesus wendet sich uns barmherzig zu, er liebt uns, er baut Beziehungen mit uns und dann lässt er uns Anteil haben an seinem Reich. Und wenn wir das einfach nur weitermachen und auch Beziehungen mit anderen Menschen leben und sie dann wieder Anteil an unserem Leben bekommen, ja, dann wird Gott durch uns mit seinem langen Arm diese Menschen erreichen. Und das ist doch das, was wir uns wünschen, dass Gottes Liebe Menschen erreicht. Und ich glaube an diesen Jesus, weil er ein starker Helfer und weil er uns auffordert, auch starke Helfer und Retter zu sein. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.